würde Christus hier als Mann hängen und in seiner Eigenschaft als Mann, dann würde ja das Geschehen, für das das Kreuz und die Auferstehung dann stehen, also nämlich Erlösung und Heilwerden, ja auch nur einen Teil der Menschheit betreffen, nämlich jenen Teil, der männlich konnotiert ist.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Der Körper und das Christentum. Im Gespräch mit der Theologin Elke Pahüde-Montange. Hallo beim Podcast der Herder-Korrespondenz und der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mit Herz und Haltung ist hier euer Input zu Themen aus Theologie, Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Sätze wie dieser aus dem Johannesevangelium sind ja zentral für das Christentum. Was bedeutet die Menschwerdung Gottes mit Blick darauf, wie das Christentum den Körper wahrnimmt und deutet? Schließlich lässt sich das Verhältnis des Christentums zum Körper zumindest als ambivalent bezeichnen. Zum Körper gehört außerdem die Frage nach dem Geschlecht. Die katholische Kirche bezieht sich auf binäre Geschlechterkonzepte. Doch christliche Erinnerungskulturen offenbaren eine völlig andere Vorstellung, auch hinsichtlich der Gestalt Jesu. Über all diese spannenden Themen hat Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team mit der Theologin Elke Pahüde-Montange gesprochen, die zu dem Thema unter anderem auch im aktuellen Spezialheft der Herder-Korrespondenz einen Beitrag geschrieben hat. Elke Pahüde-Montange ist seit 2013 Lehrbeauftragte für Gender Aspects in Religious Studies an der Universität Fribourg in der Schweiz und seit 2008 außerplanmäßige Professorin für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Uni in Freiburg. Der Körper und das Christentum. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Liebe Frau Pahüde-Montange, ich freue mich sehr, dass Sie heute den Weg zu uns in den Podcast gefunden haben. Herzlich willkommen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Schmitz. Es freut mich außerordentlich und ich bin sehr gern gekommen.
Das ist schön zu hören. Wir haben nämlich heute ein großes Thema uns vorgenommen. Wir sprechen über den Körper, über das Christentum, über Geschlecht. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, das Christentum und die Frage nach dem Körper, das ist ja ein sehr ambivalentes Verhältnis. Wenn ich so an die Sexualmoral des Christentums denke, gerade der römisch-katholischen Kirche, ist es eine schwierige Geschichte, mit der viele Menschen auch heute ihre Probleme haben, andere nicht. Da kann man sagen, das ist sehr rigide. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine große Sinnlichkeit, eine große Verehrung des Körpers im Christentum. Und ich denke da zum Beispiel an die jüngste Heiligsprechung von Carlo Acutis, unserem ersten Millennial-Heiligen, der es ja vor wenigen Wochen, wenn diese Folge erscheint, von Papst Leo heilig gesprochen worden ist. Und im vergangenen Jahr ging sein Herz auf eine Europatournee. Die Menschen haben mit einem großen Andrang dieses Herz verehrt. Das zeigt ja schon, Körper ist irgendwie auch was sehr Positives, Besetztes im Christentum. Passt da die Zuschreibung, das Christentum sei leibfeindlich?
Ja, Sie haben das ganz gut skizziert. Das ist nämlich, ich glaube, irgendwie das Verrückte und Absurde an der Sache, dass quasi die Zuschreibung einerseits passt und dann andererseits aber auch wieder nicht und dass sie in einem Paradoxen zugleich von Ja und Nein richtig ist. Ich glaube, es ist schon unbestritten und auch irgendwie unbestreitbar. Das Christentum hat sich im Lauf seiner Geschichte auf ganz erschütternde Weise als leibfeindlich präsentiert. Und das ist eigentlich die große Hypothek bis heute schlechthin und die sich namentlich auf alles bezieht, was unsere Geschlechtlichkeit, Sexualität und unser gelebtes Begehren angeht. Das verdanken wir dem Kirchenvater Augustinus mit seiner Lehre von der Erbsünde und der Fokussierung und Abwertung genitaler Geschlechtlichkeit. Das ist irgendwie das eine. Aber andererseits, und Sie haben auf die Heiligsprechung und auf das Reliquiar mit dem Herz, das auf Reisen ging, in Anführungszeichen, angesprochen. Ich glaube in der Tat, dass es eine große Sensibilität im Christentum gibt für den Körper, weil ich wage mal die These, der Körper in seiner Totalität und Materialität eigentlich das Zentrum des Christentums schlechthin darstellen. Also ich würde jetzt mal formulieren wollen, Gott ist nie Schrift, Text oder gar Buch geworden, sondern auf ganz und gar leiblich-somatische Weise Mensch. Das heißt mit Hand und Fuß und irgendwie auch Haut und Haar. Und dadurch, durch in dieser Menschwerdung wird das Heil nicht nur symbolisch verkörpert, sondern hat wirklich einen Körper und hat durch und durch eine menschliche Anatomie.
Darauf würde ich gleich total gerne zurückkommen, auf genau diese Frage der Menschwerdung. Nur vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorab mal so eine kurze Klärungsfrage. Wir haben jetzt von Körper und von Leib gesprochen. Gibt es da einen Unterschied oder können wir die Begriffe synonym verwenden? Oder ist das eine schwierige Frage, die wir gar nicht so schnell klären können?
Eine sehr schwierige Frage, wenn ich das mal so sagen darf. Umgangssprachlich in der Tat waren beide Begriffe im Deutschen eigentlich durchaus synonym gebraucht. Wobei, wenn man im Deutschen umgangssprachlich von Leib spricht, dann kann das schnell mal altertümlich oder auch ein bisschen betulich wirken. Zumal der Terminus Leib irgendwie assoziativ verbunden ist mit so Denkfiguren und Begriffspaaren, die doch stark dualistisch binär sind. Also hier sterblicher materieller Leib, da die unsterbliche spirituelle Seele. Also eben Platon, der ja sagte, der Leib ist das Gefängnis der Seele, das Soma ist Sema und solche Dinge. In den liturgischen Texten hat der Begriff des Leibes, denken Sie an die Eucharistie, dies ist mein Leib, natürlich wirklich eine Tiefe und auch einen poetischen Klang. So. Im Englischen zum Beispiel gibt es die Unterscheidung gar nicht zwischen Leib und Körper. Da gibt es einfach den Begriff Body. Auch im Französischen übrigens benutzt man einfach den Begriff Corps. Ich selber bevorzuge, wenn man mich fragt, den Begriff Körper, oder ich flüchte mich dann manchmal auch, was mir manchmal als Attitüde ausgelegt wird, flüchte mich dann auch in die englische Begrifflichkeit und spreche von Body oder Bodies, just um einfach mich außerhalb dieses Diskurses des dualistisch-binären zu setzen, muss aber fairerweise auch dazu sagen, es gibt Theologinnen, die Wert darauf legen, zwischen Leib und Körper zu unterscheiden. Sie tun das unter Rekurs auf einen Phänomenologen, Maurice Merleau-Ponty. Der hat diesen Unterscheidung gemacht. Allerdings, man muss dazu sagen, nur in den deutschen Übersetzungen wird zwischen Leib und Körper unterschieden. Auf Französisch aber schon wird immer nur von Corps gesprochen. Also es ist wie zwei Perspektiven. Er unterscheidet in einer gewissen Weise so die Innenperspektive, also wie ich sozusagen mich selber als Subjekt in meiner Leiblichkeit wahrnehme und dem Körper als einer fremden physikalisch-biologischen Außenperspektive. Mhm. Also das sind so Dinge, da stehen ganz große Disput ist auch dahinter, große Debatten. Das hat natürlich auch ein bisschen was, ich sage jetzt mal, mit der großen Dame der Gender-Diskurs, der Judith Butler, zu tun. Und schlichtweg der Frage, gibt es sozusagen einen essentialistischen Kern des Ichs, das irgendwie unveränderbar ist, ontologisch fassbar und nicht der Performance und Materialität des Körpers unterworfen ist.
Ich merke schon, ich habe mit der Frage ein großes Fass aufgemacht. Und das ist ja eigentlich ganz gut. Sie geben mir jetzt schon ganz viele Ideen für weitere Podcast-Folgen, worüber man mal noch sprechen könnte. Das also als kurze Unterscheidung oder Einblick in diese Unterscheidung von Leib und Körper, den ich theologisch tatsächlich auch sehr, sehr spannend und interessant finde. Aber dann wissen unsere ZuhörerInnen auch, warum wir jetzt hier in der Folge vor allem vom Körper sprechen, auch wenn ich vielleicht so aus Gewohnheit doch auch immer noch mal auf den Leibbegriff zurückgreifen werde. Jetzt hatten Sie eben schon gesagt, das Zentrum des Christentums ist der Mensch, und zwar der Mensch, der wirklich mit Haut und Haar Mensch geworden ist. Als Symbol fungiert bei uns in den Kirchen ja ein Kreuz, und zwar ein Kreuz, an dem oft der tote Christus hängt. Ich kenne Menschen, die das ganz makaber finden und die sich sehr wundern, warum habt ihr da eine tote Figur als Symbol hängen? Ich persönlich habe mich sehr gewöhnt an diesen Anblick und mich stört das auch gar nicht. Aber ich verstehe schon, dass man sich daran stoßen kann. Was sagt denn dieser tote Körper über das Verhältnis des Christentums zum Körper aus, wenn er immer so präsent bei uns in den Kirchen hängt?
Es ist ein absolutes Statement. Es ist wie das emblematische Icon des Christlichen schlechthin. Und in der Tat ist es verstörend. Aber ich würde jetzt mal fast frech sagen, das ist das Verstörend, die verstörende Grundaussage des Christlichen schlechthin, die wir uns auch irgendwie nicht ersparen können, oder? Ich würde fast mal formulieren wollen, eben wenn ich vorher sagte, Gott ist nicht Buchstabe, sondern Körper geworden, Gott hängt da am Kreuz in der Gestalt des geschundenen, toten Christus, und zwar nackig, die Lenden nur mit einem Tuch verhüllt, verwundet, festgebunden oder festgenagelt, je nach Typologie, aus der Seite blutend, dann bleibend verhöhnt mit dieser Dornenkrone und allem. Und also in dieser verkörperten Gestalt ist für mich irgendwie die ganze menschliche Vulnerabilität, die ganze Verletzlichkeit, auch die ganze Endlichkeit quasi wie zum Emblem und zum Icon geworden. Und das ist schon so, es teilt einer sozusagen unsere Conditiona humana, unsere Conditio humana, so. Mhm. Mhm. Das scheint mir, das ist das Nahangehende des Kreuzes, denke ich. Mhm. Und das kann natürlich sehr verstörend sein, weil das ist natürlich kein so Halleluja-Gott.
Ja, es hat wenig Triumphalistisches natürlich. Mich berührt das gleichzeitig auch sehr, wenn Sie sagen, also Gott ist eben wirklich so radikal Mensch geworden, weil ich merke, so in meinem persönlichen theologischen Treiben besinne ich mich doch auch immer gerne so auf dieses Wort zurück, also so ein bisschen den Rückzug ins vielleicht Intellektualistische und nochmal sich so vor Augen zu führen, was diese Menschwerdung wirklich radikal bedeutet und die als Zeichen dann auch immer vor Augen zu haben. Das ist ein Gedanke, der mir gut gefällt. Lassen Sie uns aber noch einen Schritt weitergehen. Also wenn wir von Menschwerdung sprechen, dann denken wir ja auch schnell an unsere Geschlechterkategorien. Sie haben das eben schon auch angesprochen. Viele Menschen denken in binären Kategorien. Also wir haben einen Mann mit männlichen Geschlechtsteilen, eine Frau mit weiblichen Geschlechtsteilen. Wenn man diese Frage jetzt auf Christus bezogen stellt, dann ist es heute oft so ein Kulturkampfthema. Wie positionieren Sie sich denn da? Hängt Christus als Mensch oder als Mann am Kreuz? Darf ich diese Frage überhaupt stellen?
Sie dürfen mir alle Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob meine Antwort oder meine Antworten darauf Sie dann zufriedenstellen. So.
Ach, das werden wir jetzt mal sehen.
Okay. Aber ich sage jetzt mal ganz frech, eigentlich ist die Frage, ganz einfach zu beantworten und sie bleibt dann doch ziemlich kompliziert. So zugleich.
Das ist immer gut, ja.
Ja. Ich fange mal mit dem Einfachen an, dann habe ich mal Boden unter den Füßen sozusagen. Also ich würde meinen wollen, dass ganz egal, wie man sich in diesem Kulturkampf und in diesem in diesen woken Gender-Diskursen und Diskussionen sich positioniert, kann es auf die Frage theologisch beantwortet eigentlich nur eine einzige Antwort geben. Und die lautet Ecce Homo. Siehe der Mensch. Also Christus hängt hier als Mensch am Kreuz, der das ganze Menschengeschlecht repräsentiert. Man könnte quasi, oder vielleicht kann ich es noch ein bisschen so unterfüttern, man versteht das dann vielleicht dann, wenn man die Probe aufs Exempel macht.
Denn machen wir sie mal.
Machen wir sie mal. Würde Christus hier als Mann hängen und in seiner Eigenschaft als Mann, dann würde ja das Geschehen, für das das Kreuz und die Auferstehung dann stehen, also nämlich Erlösung und Heilwerden, ja auch nur einen Teil der Menschheit betreffen, nämlich jenen Teil, der männlich konnotiert ist. Also wenn man mich nach dem Geschlecht Christi fragt, dann würde ich sagen, sein Geschlecht, das hängt nicht zwischen den Beinen, sondern das trägt er eine Handbreit drüber. Und das ist das, das er mit uns allen teilt, nämlich den Bauchnabel, nämlich des Geborenseins. Und das mit dem Geborensein sind wir alle dann auch endlich. Also das ist das Geschlechtszeichen des Menschengeschlechts, der Bauchnabel. Kompliziert wird's gleichwohl. Kompliziert wird's insofern, weil ich glaube eigentlich, dass es keine Theologinnen geben kann, die das, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, verneinen würden. Gleichzeitig ist es aber so, dass sich die katholische Kirche, ich würde fast sagen, unglücklicherweise mehr und mehr drauf kapriziert hat, zu betonen, dass nur solche Menschen, die biologisch eindeutig bei der Geburt als Männer identifiziert wurden, dass nur die den Menschenmann Jesus sakramental repräsentieren können. Und neben diesem, was man so nennen kann, das männliche Geburtsgeschlecht oder Hebammengeschlecht, wird seit neuestem zusätzlich von der römischen Kongregation für die Glaubenslehre sogar noch betont und gefordert in einer geheimen Note, dass es, Sie haben es formuliert, eine reife und umfassende Annahme der eigenen Männlichkeit brauche, um zur Priesterweihe zugelassen werden zu können und damit in persona Christi Eucharistie feiern zu können. Und das Ganze ist natürlich formuliert worden im Hinblick auf die heikle Frage, ob Transmänner, also Menschen, deren Geburtsgeschlecht weiblich ist und die eine Transition ins Zielgeschlecht Mann gemacht haben, gültig die Priesterweihe empfangen können oder nicht. Und wir wissen es, das verneint die Kirche ebenso, wie sie verneint, dass sie sagt, dass Menschen weiblichen Geschlechts auch mit weiblichem Geburtsgeschlecht gültig die Priesterweihe empfangen können und damit Christus repräsentieren können.
Das heißt, die Frage ist also im Grunde ja eine hochkirchenpolitisch aktuelle Frage auch nach dem Geschlecht Jesu. Das haben Sie gerade auch skizziert. Aber wie ist es denn im Laufe der Theologiegeschichte gewesen? Hat man die Frage nach dem Geschlecht Jesu in der Geschichte überhaupt gestellt? Und wenn ja, was hat man so für Antworten darauf gefunden? Oder ist das eine moderne Frage?
In der Tat ist es erstaunlich und überraschend und quasi quer dazu, dass man eigentlich denkt, ach ja, das sind so moderne Diskurse, moderne Probleme genderinspirierter Kreise. Und interessanterweise ist es das nicht. Wenn man genauer in die Geschichte des Christentums guckt, dann stellt man fest, dass sowohl literarisch als auch ikonografisch die Annäherung an den Körper Jesu in einer Weise erfolgte, die sich genau dieser exklusiven Zuordnung im Sinne eines entweder männlich oder weiblich eigentlich verweigert und die Vorstellung einer binären Grenze zwischen den Geschlechtern eigentlich aufhebt. Und das ist interessant insofern, als es, wie soll ich sagen, dass das gar nicht sich nur jetzt auf die Figur Jesu bezieht, sondern und er in der Hinsicht quasi wie eine Art Sonderfall wäre, sondern er ist eigentlich sowas wie ein der diverse Normalfall, wenn man das vielleicht so formulieren
Jesus
könnte.
Jesus der diverse Normalfall.
Jesus ja. Der diverse Normalfall, ja. Das sage ich jetzt mal so ungeschützt. Wie kommt man da drauf? Und ich glaube, das ist sehr wichtig zu sagen. Wir dürfen natürlich nicht von der modernen Biologie und Anatomie im Sinne des 17. und 18. Jahrhunderts ausgehen, sondern wir befinden uns hier in der Antike und dieses Denken von der Antike, ich sage jetzt mal bis zum 17. Jahrhundert herauf, war eigentlich cum grano salis stark geprägt von dem Denken des griechischen Arztes Galenos von Pergamon, der, und das mag uns jetzt sehr verwundern, davon ausging und sagte, es gibt eigentlich nur ein einziges Geschlecht. Mhm. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Leib des Menschen. Also der Leib aller Menschen hat in Anführungszeichen das gleiche Geschlecht, nur dass es sich anders ausdifferenziert oder sehr divers ausdifferenziert und eigentlich ein großes Kontinuum darstellt. Und das hat was mit der Hitze der Leiber und der Körper zu tun. Also das heißt, um es mal ganz einfach und verkürzt zu sagen, die wirklich jetzt Galenus-Kundigen mögen mir diese Reduktion ein bisschen verzeihen, aber man könnte es auf die Formel bringen, je mehr Hitze ein Körper hat, desto perfekter ist er und jetzt kommt so ein kleines und, desto männlicher ist er. Je weniger Hitze ein Körper hat, desto weiblicher ist er. Wie erklärt, so erklärt Galen dann auch die Genitale ausdifferenzieren. Also das heißt, die Genitalien beim Menschen sind alle haargenau die gleichen. Nur diejenigen, welche mehr Hitze haben oder die meiste Hitze haben, die tragen diese Genitalien außen zwischen den Beinen, während hingegen die anderen sie inwendig tragen. Das heißt, es hat nicht genug Hitze, um sozusagen das, was innen ist, nach außen zu drücken. Und drum kann Galen eigentlich sagen, das, was die Männer inwendig, das, was Frauen inwendig tragen, das ist bei den Männern zum sichtbaren Durchbruch gekommen, aber eigentlich ist es nur spiegelbildlich verkehrt.
Also das klingt natürlich nach einer spannenden Theorie oder zumindest interessant, aber gleichzeitig wissen wir ja, also heute im 21. Jahrhundert, dass das Konzept so nicht durchhaltbar ist und dass unsere Körper jetzt nicht unbedingt was mit Hitze zu tun haben und die Gestaltung unserer Körper. Warum lohnt es sich denn trotzdem auf so ein Konzept im theologischen Sinne zurückzugreifen?
Es lohnt sich zunächst mal, um es überhaupt zu verstehen. Also um zu verstehen, was sich uns da an vielfältigen im literarischen und ikonografischen präsentiert. Alle Körpersäfte sind eigentlich das Gleiche. Menstruationsblut ist das Gleiche wie der Same. Alle Brüste können Milch haben. Auch die Brüste Jesu und Gottvater geben Milch. So. Mhm. Also das,
da gibt es ja sogar Darstellungen,
da
oder?
Da gibt es sogar Darstellungen, genau. Es gibt die Darstellung des Jesuskindleins mit Penis und Hoden und geschwellten Brüsten. Es gibt Texte der Scholastiker, der Kirchenväter. Also das ist ein ganz reiches Panoptikum und man versteht die Texte gar nicht oder man unterlegt sie mit einem Verständnis, das falsch ist. Zum Beispiel, wenn Augustinus und Thomas die eigentlich doch unverschämte Frage stellen, müssen Frauen im männlichen Geschlecht auferstehen, dann denkt man, ja, ist der denn Gaga? Was soll denn das? Aber im Sinne dieses Denkens von Galen, wo das Perfektere, das Männliche ist, weil es mehr Hitze hat, ist natürlich die Frage, wenn Auferstehung und in der Seligkeit sein bedeutet, perfekt zu sein, muss dann nicht auch das Geschlecht der Frauenwesen perfekt werden und müssen sie dann Männer werden? Und daran sieht man, dass die eigentlich in diesem Kosmos und in diesen anatomisch-körperlichen Vorstellungen gelebt haben. Mhm. So. Mhm. Das ist erst. Das Zweite ist aber auch, dass man dadurch lernt, hoppla, dieses binär-dualistische Modell zwischen biologisch klar abtrennbar, hier Weiblein, da Männlein, das ist neu. Das ist sehr neu. Das ist eigentlich erst ab dem 18. Jahrhundert so dominant geworden und es ist da vor allem noch dominanter geworden. Das mag jetzt auch etwas verwundern, aber diesen politisch-gesellschaftlichen Kontext muss man mitbedenken, rund um die Französische Revolution. Vorher gab es eine Ungleichheit. Das war vor allem eine soziale Ungleichheit. Das war nicht wichtig, ob das ein Sklave oder eine Sklavin ist. Es war wichtig, ob einer ein Sklave ist oder ein freier Bürger oder ein Adeliger, also in einer Ständegesellschaft, diese Dinge. Jetzt durch die Französische Revolution, wo zumindest theoretisch, wir wissen, dass es dann noch länger gedauert hat, aber zumindest theoretisch alle gleich sind, in dem Moment wird quasi der Unterschied ins Biologische verlagert und wird gewissermaßen dieser geschlechtliche Unterschied im Sinn des Genitalen und des Reproduktiven plötzlich extrem wirksam.
Ich finde das eine ganz spannende Feststellung oder ja auch Fragestellen, wie sich die Frage nach dem Körper, nach Geschlechtlichkeit gesellschaftlich, aber eben auch religiös entwickelt hat und dass es eben nicht, wie man es ja auch manchmal präsentiert bekommt, immer so schon gewesen ist, sondern dass die Diskurse deutlich diverser waren. Denn Sie haben am Anfang ja zum Beispiel auch gesagt, wir hatten kurz über die, ich sage mal, Leibfeindlichkeit, über die rigide Sexualmoral gesprochen, dass das natürlich auch ein Traditionsstrang ist, den es durchaus immer gegeben hat. Sie hatten auf Augustinus verwiesen. Vielleicht so ein kurzer Blick in die Zukunft, auch wenn wir nicht leider nicht in der Glaskugel gucken können. Sehen Sie da denn Bewegung im Diskurs, in der Theologie, im kirchlichen Bereich?
Ich glaube, wir können viel lernen. Ich glaube, es wird noch einen großen Lernprozess brauchen. Aber es sind so zwei Dinge, die mir doch irgendwie Mut machen. Das ist, wenn ich so die moderne Medizin und Psychologie angucke in eins mit der modernen Genderforschung, dann haben wir doch, und da kann man wieder auf den Galen rekurrieren, gelernt, dass quasi das natürlich biologische Körpergeschlecht nicht genital bestimmt werden kann und schon gar nicht mit der Frage, was trägst du zwischen den Beinen? Also, dass wir wirklich diese Fokussierung auf Genitalität, dass es eine absolute Sackgasse und auch ein Irrweg ist. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch, also durch die Bewegung Out in Church, die,
da hatten wir übrigens auch schon eine Folge zu, werde ich gerne verlinken nachher in den Shownotes.
Ja, dass wir durch die Bewegung Out in Church doch auch hoffentlich gelernt haben, dass es sich bei unserem Begehren und unserer Geschlechtlichkeit um ganz wichtige Dinge geht, die uns ausmachen und die ein Recht haben, gelebt zu werden. Und dass wir als Kirche und Theologie einfach dem Rechnung tragen müssen.
Ja. Apropos, also Lernen, das geht zwar jetzt nochmal in eine etwas andere Richtung, aber Sie haben ein ganz wundervolles Buch geschrieben, das den Untertitel trägt, Der Körper in den Erinnerungskulturen des Christentums, mit auch ganz vielen Kunstdarstellungen. Wir haben eben schon kurz auch angesprochen, dass es da verschiedene Darstellungen gibt. Auch das Buch werden wir natürlich unten verlinken, dass die Hörerinnen und Hörer da gerne auch mal reingucken können. Und also Sie haben sich durchaus auch mit modernen Kunstdarstellungen auseinandergesetzt, die eben die Körperdiskurse des Christentums aufgreifen. Und mir ist ganz eindrücklich das Cover, eine Person, Gabi, mit ein Mensch mit Brüsten, mit einem Dornen, mit einer Dornenkrone vorne drauf. Vielleicht so ein, zwei Eindrücke von Ihnen noch zum Abschluss. Was ist Ihnen in der Beschäftigung mit diesen Kunstwerken besonders aufgefallen? Was haben Sie als neue Erkenntnis für sich gewonnen?
Ja, es ist ganz verrückt, das irgendwie so zu sagen, aber ich habe irgendwie wie nochmal neu angefangen und ich habe irgendwie so das Gefühl, meine Theologie ist nochmal vom Kopf auf die Füße gekommen. Das heißt, ich verdanke in der Tat diesen visuellen Erinnerungskulturen und Adaptation unendlich viel. Sie haben jetzt gerade Gabi angesprochen. Das ist eine Fotoausstellung gewesen im Museum für moderne Kunst in Lima. Und das ist eine Serie über Transgender-Frauen in Peru, die quasi ikonografisch in Settings präsentiert werden von peruanischen und christlichen Heiligen und die damit als Bodies of Memory and Grace gewürdigt und geadelt werden. Also die als, ich drück's jetzt mal ganz altmodisch aus, als gebenedeite Leiber in ihrer Leiblichkeit geschätzt und geachtet werden. Und eben diese Gabi, die hat natürlich, das ist eine Christusgestalt. Und mich hat da, also zum Beispiel, das ist mir, ich habe noch nie, also man weiß, Kanye West oder die Sängerin Madonna, die haben sich auch schon mit Dornenkronen abbilden lassen. Aber diese Dornenkrone von Gabi ist was ganz Besonderes. Nämlich Gabi sitzt auf einem kolonialen Kanapee. Sie selber ist eine Peruanerin of color. Und sie sitzt auf diesem kolonialen Kanapee und diese Dornenkrone, die ist nicht nur so groß wie ihr Kopf, sondern sie überragt auch das ganze Kanapee, wo rechts und links ein Platz frei ist. Und die Fotografen haben erklärt, warum ist die Dornenkrone so groß? Damit, und das fand ich so unglaublich stark, und darum heißt die Serie auch Virgines de la Puerta, und das sind eigentlich Schutzmantel Madonna, damit unter dieser Dornenkrone sich all die noch hinsetzen können, take a seat and have a rant. Ja. Also komm unter die Krone von Gabi und have a rest, sei willkommen geheißen und ruh dich aus. Und für mich ist das eine christliche, also das erschüttert mich immer wieder und ich krieg heute noch Gänsehaut und das ist und ich muss gestehen, ich habe Kontakt mit den Fotografen aufgenommen. Sie hatten die große Großzügigkeit, mir das für mein Buch zu geben als Cover, und es hängt heute auch in meinem daheim.
Ach, das ist sehr schön. Ja, und wir werden das also auf jeden Fall verlinken. Eine sehr bewegende Darstellung. Und Frau Pahüde-Montange, ich hätte noch sehr viele weitere Fragen an Sie, aber vielleicht können wir die in einem nächsten Gespräch dann einfach nochmal aufgreifen. Das war heute mal ein erster Einblick. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da gewesen sind.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank und ich fand das ein sehr schönes Gespräch und ich komme gern auch mal wieder. Vielen Dank Ihnen, Frau Schmitz.
Annika Schmitz im Gespräch mit Professorin Doktorin Elke Pahü de Montange. Ihren Beitrag im aktuellen Herder-Korrespondenz-Spezial möchte ich euch nochmals ans Herz legen. Das Heft heißt Jesus gegen Christus, Neues vom Menschen aus Nazareth. Und wie ihr an dieses Heft und generell an die Herder-Korrespondenz rankommt, das lest ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Und natürlich freuen wir uns auf euer Feedback zu dem, was ihr heute gehört habt. Schreibt uns gern zum Beispiel über die Websites der Herder-Korrespondenz oder über Instagram oder Facebook. Empfehlt uns gern weiter an Menschen, die sich auch für die Themen begeistern können, die wir hier im Podcast so verhandeln. Und gebt uns gerne eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, um uns zu unterstützen. Und um nichts mehr zu verpassen hier auf diesem Podcast-Kanal, einfach kostenlos abonnieren und schon kommen wir Woche für Woche mit neuen Debatten und Hintergründen zu euch. Vielen, vielen Dank für euren Support. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Orth und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.